Also da gibt es irgendwie auch so eine Tradition, und man hat eine gewisse Erwartung an das Heft. Das ist ein Merkmal des Epochenheftes, dass die Kinder lernen, sich zu strukturieren und sich selber eine Form zu erarbeiten. Was für eine große Rolle spielt das Heft überhaupt? Die Tatsache, dass ein Heft total schlampig und lückenhaft geführt ist, heißt nicht, dass das Kind nichts gelernt hat. Und die Tatsache, dass jemand ein wunderschönes Heft führt, heißt nicht, dass der alles gelernt hat. Und ich glaube, da könnten wir uns ein bisschen bewusster mit auseinandersetzen in den pädagogischen Konferenzen. Ich glaube, da muss man als Lehrkraft, die die ersten 4, 5 Jahre so tradiert, so vor sich hingearbeitet hat, schauen, wie kann ich davon eigentlich auch Abstand nehmen? Kann ich das ertragen, wenn es nicht mehr schön ist? Und was ist die Alternative zum Schönen? Und man kann auch mal eine Epoche beginnen zu sagen, in dieser Epoche schreibt ihr nur das rein, was ihr wichtig findet. Dass wir uns bewusster machen, an welcher Stelle wir das Heft wie einsetzen und an welcher Stelle es wir vielleicht auch bewusst nicht einsetzen oder alternative Mittel anbieten. Darüber mehr in Austausch zu kommen, das wäre mir ein Anliegen.
Herzlich willkommen zum Waldorf-Lern-Podcast Gegenwart hören, Zukunft gestalten, in dem ich mich mit Menschen unterhalte, die an nachhaltigen und gesunden Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche interessiert sind und die sich darüber hinaus Gedanken über die Aufgaben von Schule im Kontext gegenwärtiger gesellschaftlicher Entwicklung machen. Mein Name ist Ulrike Sievers und neben meiner Tätigkeit für Waldorf-Lern bin ich seit 25 Jahren begeisterte Waldorf-Lehrerin für Englisch und Biologie und arbeite sowohl in der Mittel- als auch in der Oberstufe. Darüber hinaus bin ich auch in der Lehrerinnenbildung tätig. Im Zentrum meiner Podcast-Gespräche steht meist die Frage, was wir aus der gegenwärtigen Situation der Gesellschaft und insbesondere von Kindern und Jugendlichen lernen können und welche Ideen sich daraus für eine zukunftsorientierte Pädagogik ergeben. Ebenso wichtig ist die Frage, wie wir mit den waldorfpädagogischen Grundlagen umgehen, die ja die Basis unserer Schulen und Kindergärten und anderer Einrichtungen sind. Mit meinem heutigen Gast, Sophia Klippstein, möchte ich mich über eine der waldorfpädagogischen Besonderheiten unterhalten, nämlich das Epochenheft. Was hat es damit auf sich? Warum gibt es Epochenhefte an der Waldorfschule? Ist die Idee noch zeitgemäß? Beziehungsweise, wie hat sie sich vielleicht auch verändert? Wie unterscheiden sich Epochenhefte in Unter-, Mittel- und Oberstufe voneinander? Nachdem es vor einiger Zeit einen Waldorf lernt Online-Dialog zu dem Thema Epochenhefte gab, kamen Sophia und ich auf die Idee, doch auch mal ein Podcast-Gespräch dazu zu führen. Und das wollen wir nun heute in die Tat umsetzen. Herzlich willkommen, Sophia. Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, dich mit mir zu treffen und bin ganz gespannt auf unser Gespräch über das Thema Epochenhefte.
Ja, hallo Ulrike, vielen Dank für die Einladung. Das passt sehr gut, denn in den Ferien habe ich immer Zeit, in Ruhe zu arbeiten. Und ich beschäftige mich ohnehin gerade mit dem Thema wieder einmal und da passt es ganz wunderbar.
Regelmäßige HörerInnen des Podcasts kennen dich ja schon, deine Stimme, aber magst du kurz deinen Hintergrund erzählen, aus dem heraus du etwas über Epochenhefte sagen wirst?
Also ich bin seit 10 Jahren Klassenlehrerin. Und habe davor studiert Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Illustration, Buchillustration und Grafik. Und habe auch eine Weile lang als freie Grafikerin gearbeitet, auch bei einer Zeitung. Und habe mich also schon Zeit meines Lebens immer mit Gestaltung beschäftigt. Und als ich dann meine Ausbildung zur Waldorflehrerin begann, habe ich auch alle meine Aufzeichnungen immer gestaltet. Und als ich dann anfing zu unterrichten, begann ich in der Mittelstufe und habe parallel meine Diplomarbeit geschrieben. Und da lag das total auf der Hand, dass ich das zum Thema Epochenhefte schreibe. Einfach weil ich in der Praxis bestimmte Dinge erlebt habe, die einfach Fragen aufgeworfen haben, gerade in der Mittelstufe. Und auf der anderen Seite, weil mich das Thema, das Medium an sich ja sehr interessiert.
Da wir ja vielleicht auch HörerInnen haben, die gar nicht so ganz eng mit Waldorf zu tun haben, wäre es schön, wenn wir den Begriff Epochenheft kurz mal ein bisschen beschreiben.
Also das Epochenheft ist ein Waldorf-Spezifikum. Ich habe es in dieser Art und Weise in anderen Schulen noch nicht entdeckt. Und zwar besteht es aus einem Blankoheft in verschiedenen Formaten, meistens natürlich DIN A4. Und dann gibt es verschiedene Papiersorten, verschiedene Dicken, Manche sind liniert auf verschiedene Art und Weisen, aber das Urepochenheft ist ein weißes Heft, wo man normalerweise sagen würde, das ist wie so ein Skizzenheft oder Notizheft. Und das wird, also zumindest in den Klassen 1 bis 8, so annähernd 100% eingesetzt in jedem Unterricht. Und das ist quasi das, ja, meistens das einzige Medium, was die Kinder erstmal benutzen. Also da wird drin aufgeschrieben, was, ja, und jetzt kommen wir schon richtig in das Thema rein. Da wird was drin aufgeschrieben, kann man erstmal sagen. Was genau das ist, darüber können wir uns gleich unterhalten, denn das war mein Thema.
Das heißt, du hast jetzt eigentlich zwei Zugänge zu dem Thema. Einmal deinen ganz praktischen aus deiner Tätigkeit als Klassenlehrerin und dann auch ein bisschen so einen Meta-Zugang, in dem du deine Arbeit darüber geschrieben hast. Du könntest natürlich einfach so aus dem Praktischen heraus mal so anfangen in so einer ersten Klasse. Was schreibt man denn da so rein in so ein leeres Heft, wenn man doch gar nicht schreiben kann? Und wie entwickelt sich das dann über 8 Jahre?
Genau, ich versuche mal einen Überblick zu geben über 8 bzw. 13 Jahre, wobei ich in der Oberstufe nicht so firm bin. Also in der ersten Klasse bekommt man gleich zu Anfang am ersten Schultag ein Heft, wo nichts drin steht. Und klassischerweise beginnt man mit einer Formenzeichenepoche. Also ja, wie der Name schon sagt, es werden Formen gezeichnet, gerade und krumme und Variationen davon. Und das machen die Kinder ins Heft mit ihren Wachsstiften und Blöckchen. Und das, da können die noch nicht schreiben, aber sie können ja zeichnen. Und dann geht es in der ersten Klasse weiter mit einer Schreibepoche. Und da lernen wir natürlich die ersten Buchstaben und die schreiben die Kinder auch in die Hefte. Es wird immer ein Bild dazu gemalt. Am Anfang ist alles sehr bildhaft. Also das Heft sieht am Ende aus wie ein, ja, vielleicht ein kleines Lehrbuch für Lese- und Rechenanfänger. Und so zieht sich das dann durch die Unterstufe. Ja, Klasse 1, 2, 3, 4. Es wird natürlich immer differenzierter, immer genauer. Es kommen immer mehr Texte rein. Man versucht bewusst, keine Linien vorzugeben, auch in der Schreibepoche nicht. Die Linien ziehen die Kinder selber. Das ist eine große Herausforderung, die man als Mutter ertragen muss. Ich kenne das noch selber aus der Zeit, wo meine Tochter in der ersten, zweiten, dritten Klasse war. Und die schrieb immer ohne Linien. Und diese Zeilen, die rutschten immer nach rechts unten ab, eine ganze Weile lang. Und es war schwer auszuhalten, aber irgendwann schaffte sie es, die Linie zu halten, ganz aus freier Kraft heraus. Und das ist ein Merkmal des Epochenheftes, dass die Kinder lernen, ja, wie soll ich sagen, sich zu strukturieren und sich selber eine Form zu erarbeiten. Es gibt natürlich auch Epochen, wo man dann mal mit Linien arbeiten kann, vor allem wenn man die Schreibschrift lernt. Das darf auch mal sein oder man legt ein Linienblatt unter. Aber ich finde eigentlich diesen Ansatz inzwischen gut zu sagen, das Kind schafft es irgendwann von selber, die Linien zu halten. Und das kann sehr unterschiedlich sein bei den Kindern. Das ist ganz spannend, dann zu vergleichen, diese Hefte bei jetzt in meinem Fall 36 Kindern, wie unterschiedlich die ihre Texte, die immer länger werden, in ihr Heft schreiben. Und auch anhand der Bilder, die sie dazu zeichnen, sieht man natürlich sehr viel vom Entwicklungsstand, von ihren Fantasiekräften. Und das ist schon ein sehr aufschlussreiches Medium in der Anfangszeit.
Ich habe jetzt zwei spannende Aspekte gehört. Und zwar hast du einerseits gesagt, wie so ein kleines Lehrbuch. Und dann hast du beschrieben, wie das sich bei deiner Tochter entwickelt hat. Und da sehe ich jetzt so eine gewisse Spannung dazwischen, nämlich so ein Lehrbuch wäre ja perfekt editiert und, ne, also ein Lehrbuch würde man ja ganz doll überarbeiten. Also ist so ein Epochenheft jetzt sowas Perfektes, so ein Endprodukt oder ist so ein Epochenheft ein Raum für Entwicklungsprozesse?
Das ist die spannende Frage. Vielleicht schwenke ich dazu kurz mal über zu meiner Diplomarbeit. In deren Rahmen habe ich eine Studie gemacht unter 284 Waldorfschulen in Deutschland. 68 KlassenlehrerInnen haben mir geantwortet. Und in dieser Studie habe ich versucht, unter anderem das rauszukriegen. Also ist das Epochenheft, und ich habe da differenziert zwischen Unter- und Mittelstufe, ist das Epochenheft mehr ein, soll es mehr ein, ich sage jetzt mal überspitzt, ein perfekt gestaltetes, perfekt gefülltes Heft sein, was tatsächlich als Lehrbuch später dienen kann. Also im Sinne von, jetzt schlag da nochmal nach, was wir da geübt und gelernt haben. Oder ist es eher ein prozessorientiertes Medium, was den Lernfortschritt der SchülerInnen dokumentiert und was eben gerade nicht perfekt ist, also wo man vielleicht die Rechtschreibfehler stehen lässt und auch die Bilder gar nicht weiter kommentiert, sondern es einfach so lässt, wie das das Kind gemacht hat. Also in diesem Spannungsfeld leben wir eigentlich als KlassenlehrerInnen. Und in der Unterstufe ist es noch recht, ich würde sagen, es ist noch leichter, denn die Kinder sind noch sehr darum bemüht, es möglichst schön zu machen. Also das ist auch so ein tradiertes Medium. Und Kinder, gerade Geschwisterkinder, die ältere Geschwister haben, die wissen genau, boah, das muss richtig schön werden. Ja, das ist das Ziel, ein richtig schönes Heft zu haben, wo auch alles drin ist. Und dann in diesem Selbstanspruch daran versuchen die Kinder natürlich auch, das ganz gut zu machen. Und das lässt im Laufe der Mittelstufe nach. Da können wir später nochmal drauf zurückkommen. Aber diese Umfrage hat ergeben, dass doch die Mehrheit dieser 68 TeilnehmerInnen mehr Wert auf ein schönes, vollständiges Heft legt, als auf ein, ich sag mal, prozessorientiertes Heft. Immer noch.
Und wenn du sagst, immer noch, klingt da der Wunsch mit, dass es sich verändern könnte? Oder ist es ein positives immer noch? Das ist ja jetzt deine persönliche Meinung dazu.
Ja. Ich glaube, die Frage kann ich natürlich nur für mich beantworten. Auch ich wollte natürlich in den ersten Jahren den SchülerInnen dazu verhelfen, dass sie ja über sich hinauswachsen und sich bemühen und einen Sinn für Ästhetik und für Schönheit entwickeln. Also ich mache es mal ein Beispiel, wenn ein Kind ein Bild gemalt hat, wo der Himmel oben nur einfach so ein blauer Strich war. Dann habe ich immer gesagt, also das gibt auch beim Malen Regeln und das bedeutet, ihr macht mit dem Blöckchen, mit dem Blauen, das legt ihr flach und dann macht ihr den ganzen Hintergrund, der weiß ist, macht ihr blau. Ja? Also an der Stelle habe ich Vorgaben gegeben. Ich hätte aber auch sagen können, ich sage nichts, ich verbessere auch nichts, sondern ich nehme nur zur Kenntnis. Und das ist gar nicht so leicht, die Wertung rauszulassen und trotzdem den SchülerInnen, die ja was lernen wollen, nicht das Gefühl zu geben, es ist eigentlich egal, was du da malst. Ja, die wollen ja auch eine Rückmeldung haben. Ich denke, da muss man als UnterstufenlehrerIn immer wieder schauen, was will ich eigentlich mit diesem Heft bezwecken? Ja, von Klasse 1 an und in der Mittelstufe noch mehr. Also ist dieses Heft in dieser Epoche jetzt ergebnisorientiert? Soll es richtig schön werden? Ne? Die Bienenepoche in der zweiten Klasse, das muss natürlich ein wunderschönes Heft werden, ist ja klar. Aber so eine Rechenepoche kann man auch den Kindern sagen, das muss jetzt nicht, muss man altersgemäß formulieren, das muss jetzt nicht schön sein, darum geht es jetzt nicht, sondern es geht darum, dass wir einfach alles aufschreiben. Vielleicht ist Rechnen nicht das beste Beispiel, vielleicht so eine deutsche Epoche, wo man sagt, wir können alles aufschreiben, jeder ist individuell und macht es anders und dann legt man den Schwerpunkt eben auf die Individualität. Ja?
Arbeitest du manchmal auch mit zwei Heften? Also man könnte ja auch so ein Übheft haben, wo man alles reinschreibt und dann bisschen im Sinne von Portfolio. Jetzt suchen wir uns mal ein paar Texte aus, die wir jetzt schön ins Epochenheft schreiben.
Ich sag mal, klassischerweise oder das, was ich erlebt habe, ist, dass es gerade in schreibintensiven Geschichtsepochen zum Beispiel immer ein Übheft gibt oder in der Physikepoche, wo man dann erstmal alles in Kladde schreibt und dann zu Hause als Hausaufgabe quasi aufkriegt, das sauber ins Epochenheft zu schreiben. Und zwar alles. Und das ist jedenfalls meine Erfahrung, dass es zunehmend schwieriger wird, dass die Kinder das auch hinterfragen. Gerade Kinder, die besonders gut sind schon, ja, im Schreiben, die sagen, warum soll ich das denn vorschreiben? Ich mache es eh gleich richtig gut ins Heft. Und da ist eben die Frage, warum soll es denn fehlerfrei und schön im Epochenheft stehen?
Ja, genau, das wäre dann die Frage. Das erlebe ich auch in der Oberstufe. Da legen Lehrkräfte sehr unterschiedliche Schwerpunkte. Ich sage oft, wenn ihr richtig viel Zeit übrig habt, dann gerne setzt euch zu Hause hin und schreibt alles nochmal ab. Aber also ab so einer 9. Klasse fände ich es deutlich sinnvoller. Jeder schreibt einfach lesbare Notizen von Anfang an. Und wenn ihr was abschreibt von der Tafel, schreibt es gleich ordentlich ab. Also dann kann man ja seine Zeit deutlich besser verbringen, als alles nochmal ordentlich abzuschreiben. Aber es gibt natürlich Lehrkräfte, die darauf Wert legen, dass dann alles richtig, alle den gleichen Text. Genau, da kommen wir ja schon zu der zweiten Frage, diese Frage der Selbstständigkeit der Formulierung. Da gibt es, glaube ich, auch ganz große Unterschiede, ne? Also bis Textabschreiben in Klasse 8 und ab Selbstformulieren ab Klasse 2.
Genau. Auch da muss man, glaube ich, schauen, ja, welche Kinder hat man vor sich sitzen. Also bis zur Klasse 3, ich sage jetzt einfach mal, funktioniert es noch ganz gut, dass man ganz viel an die Tafel schreibt und die Kinder schreiben das ab. Dann haben die das Gefühl, das ist richtig. Ne? Das, an der Tafel steht es richtig und hoffentlich in meinem Heft auch. Und weil sie natürlich noch nicht so viel selber formulieren können, hat es was Sicheres. Vermittelt Sicherheit. Ich selber habe seit der ersten Klasse schon angefangen mit sogenannten Montagsheften. Das waren kleine Hefte, die habe ich an jedes Kind verteilt. Und im ersten Schuljahr sollten sie in dieses Montagsheft einfach nur ein Bild vom Wochenende zeichnen, malen. Und wenn sie wollten oder konnten, dann schon ein Wort dazu schreiben oder einen Satz. Und diese Montagshefte habe ich durch 4 Jahre hindurchgeführt und immer mehr Kriterien angesetzt. Also dann sollten sie eine ganze Seite schreiben und verschiedene Textformate auch einfließen lassen. Und da waren sie tatsächlich ganz frei in der Gestaltung und im Inhalt. Und das war wunderbar. Also es waren richtige, wunderschöne Erlebnisse, diese Geschichten dann vorzulesen und hochzuhalten. Und das war aber kein Epochenheft in dem Sinne, sondern ein Hausaufgabenheft, könnte man vielleicht sagen.
Aber ich glaube, da klingt ja auch was an, wie du das vorhin gesagt hast, mit dem Strich als Himmel. Ist das jetzt richtig oder nicht? Wir sind ja immer in diesem Spektrum zwischen Anleitung geben, erstmal ein Vorbild haben, also auch eine schöne Zeichnung an der Tafel, und erst durch das Folgen von dem Vorbild dann Selbstgestaltungskräfte zu entwickeln und selbst gestalten zu können. Und ich glaube, die große Herausforderung ist zu gucken, ab welchem Punkt jedes Kind jetzt diesen Schritt in die Selbstständigkeit macht. Da kommt ja der zweite Punkt, diese Differenzierungsnotwendigkeit. Manche können ja gar nicht von der Tafel abschreiben. Die brauchen vielleicht eine Kopie neben sich und andere möchten schon selber schreiben. Also kann man vielleicht gar nicht eine Antwort geben für so 36 Kinder, oder?
Ja, also das ist die große Herausforderung. Ich habe das erlebt, dass in der 4. Klasse wurde dann die Differenzierung sehr deutlich, beziehungsweise die schnellen Kinder, sage ich mal, die Leistungsstarken, die waren dann nicht mehr geduldig genug. Die waren die ersten 3 Jahre noch geduldig und ließen sich dann noch mit diversen anderen Aufgaben zufriedenstellen. Ein Nachteil ist natürlich auch, dass es Kinder gab bis zur 3. Klasse, die viel geschrieben haben ins Heft, aber die das selber gar nicht lesen konnten, weil sie noch zu ungelenk waren. Genau dieses Thema der Binnendifferenzierung, das taucht in der 4. Klasse besonders auf. Ich hatte dann einen Jungen, der sagte zu Anfang der 4. Klasse: Frau Klipstein, können wir jetzt endlich mal aufhören mit diesen Tafeltexten? Ich will nichts mehr von der Tafel abschreiben. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite war: Ich brauche unbedingt dieses Format Tafeltext, weil ich mir viel zu unsicher bin, inhaltlich selber was zu formulieren und auch orthografisch noch nicht so weit bin. Und in dieser Spanne zu leben, ist eine Herausforderung. Und da sehe ich auch, dass wenn man sich nur das Epochenheft als Hauptmedium nimmt, sehe ich da eine Gefahr, dass Kinder verloren gehen. Ne? Also das kennen, glaube ich, alle aus der Praxis. Epochenhefte, die unvollständig sind, die unleserlich sind, wo das Ergebnis dann einfach nur noch frustriert.
Das ist, glaube ich, auch dieser Punkt, müssen auch alle Texte gleich lang sein. Also ich kenne das dann ja aus dem Oberstufenunterricht, diese Frage, wie stelle ich Aufgaben, dass alle in einer bestimmten Zeit was schreiben können, aber die einen schreiben halt 5 Sätze und die anderen schreiben 2 Seiten. Aber alles ist richtig, sozusagen.
Genau. Jetzt in der Mittelstufe, so 6. Klasse, fängt das an, dass einige SchülerInnen ein bisschen ökonomisch denken. Und wenn ich dann sage, das ist die Aufgabenstellung und jetzt habt ihr vielleicht eine halbe Stunde Zeit, um zu schreiben, dann sind die ersten schon nach 3 Sätzen fertig. Und zwar nicht, weil sie es nicht mehr können, sondern weil sie sagen, es reicht. Und da dann abzuwägen, ne, entweder gibt man mal was vor und sagt, wir schreiben jetzt alle eine Seite. Oder wir schreiben alle in einem bestimmten Zeitfenster oder, ja, oder arbeiten in diesem Zeitfenster oder dann individuell zu schauen. Also bei dir weiß ich, du kannst es besser, jetzt mach noch mal mehr. Und bei dem anderen Mädchen, da weiß ich, die kann nicht mehr und hört dann auf. Und das zu rechtfertigen gegenüber dem, der mehr könnte und so. Also das sind auch ganz viel soziale Anteile, die da mit reinspielen.
Ich finde immer, Zeit ist das Gerechteste. weil Zeit ist für alle gleich lang. Obwohl, stimmt natürlich auch nicht. Für den einen ist 5 Minuten konzentrieren viel schwerer als für den oder die andere. Aber das können wir so gleich einschätzen. Also alle schreiben 20 Minuten. Wie viel, dann egal. Aber auf jeden Fall fordert das heraus, sich darüber Gedanken zu machen. Auch wenn es gar nicht eine Lösung gibt. Wie ist es dir denn gegangen mit dem Unterschied zwischen Jungs und Mädchen? Weil ich habe das erlebt immer wieder. Ich habe auch ganz frustrierte Jungs erlebt, die gesagt haben, ich kann einfach nicht so ein schönes Heft schreiben, wie die Mädchen das machen. Und alles soll hier schön sein und meine Schrift ist nicht so. Also wie gehst du damit um?
Also ich hatte auch Jungen, die unglaublich druckreife Epochenhefte geführt haben, bis zur 6. Klasse vielleicht. Und dann kippte das um. Und natürlich dieses Effizienzdenken und auch ein gewisser Überdruss. Jetzt machen wir seit 6 Jahren schöne Hefte, jetzt reicht's auch. Aber tatsächlich, tendenziell sind die Mädchen da, ja, ob es ihnen wichtiger ist oder ob sie es einfach leichter können, kann ich nicht beurteilen. Aber das ist mir schon eine Frage, was für eine große Rolle spielt das Heft überhaupt? Also die Tatsache, dass ein Heft total schlampig und lückenhaft geführt ist, heißt nicht, dass das Kind nichts gelernt hat. Und die Tatsache, dass jemand ein wunderschönes Heft führt, heißt nicht, dass der alles gelernt hat. Und dann kommt es am Ende der Epoche oder am Ende des Schuljahres dazu, dass man eine Beurteilung schreibt und dann das Heft zur Hand nimmt als Erinnerung. Und dann passiert manchmal der Fehler, dass man vom Heft Rückschlüsse zieht auf den Lernfortschritt. Und insbesondere, wenn es kein prozessorientiertes Heft ist, also nicht diesen Portfolio-Charakter hat, sondern dieses ergebnisorientierte Heft ist, dann passiert es schnell, dass man dann schreibt, er hat offensichtlich nicht viel gelernt, weil das Heft ist ja lückenhaft. Und das ist eben schwierig, wenn man das als alleinige Bewertungsgrundlage nimmt. Also das macht natürlich keiner. Ich überspitze es jetzt ein bisschen, aber die Gefahr ist eben da.
Genau, das ist ja in der Oberstufe dann auch noch so. Also dies deutlich zu differenzieren, mündliche Mitarbeit, Heft, unter Umständen Hausaufgaben oder vielleicht eine Klausur oder Vortrag oder sowas. Genau. Was du sagtest über die 6. Klasse, also jetzt haben wir irgendwie 6 Jahre schöne Hefte geschrieben. Offenbar brauchst du ja dann eine neue Erklärung dafür, was diese Hefte eigentlich sollen. Also nur schön reicht dann irgendwie nicht mehr. Ja. Was gibst du für eine Erklärung oder was ist für dich der Sinn eines Epochenhefts? Warum steckst du als Lehrkraft, warum investierst du Zeit da rein, dass deine Schüler in Epochenhefte schreiben?
Also es gibt ja von Steiner wenig Hinweise darauf, auf dieses Epochenheft. Ich habe ja meine Diplomarbeit eigentlich als Recherchearbeit angefangen und dann festgestellt, dass es gar nicht viel zu recherchieren gibt, weil es kaum Quellenmaterial gibt. Ja? Und daraufhin habe ich die Studie gemacht. Und die einzigen Aussagen, die es von Steiner gibt, sind, aus dem Unterrichtsgespräch folgt dann am Ende der Stunde das Niederschreiben dessen, worüber man gesprochen hat. Und das kann in Form eines Diktates sein oder auch frei geschrieben und es soll möglichst kurz sein, also ökonomisch. Und mehr Angaben gibt es dazu nicht. Also, wenn ich das jetzt ernst nehme, könnte ich sagen, ja, dann reicht ja eigentlich so ein liniertes Schulheft, was man sich im Zeitschriftenladen kauft und dann schreibt man da kurz mal hin, was man vorher besprochen hat. Und so ist es vielleicht auch in der Oberstufe dann eher. Aber in der Mittelstufe ist es also dieser Übergang von, also was auch jedes einzelne Kind in sich merkt, von ich will es ja eigentlich schön und gut machen, aber irgendwie sehe ich auch den Sinn nicht mehr darin, aber ich weiß keinen alternativen Sinn. Ja? Und es führt dann manchmal dazu, dass Kinder zwar Texte schreiben, vielleicht auch abschreiben von der Tafel oder von einem Nachbarn oder gemeinsam sich Texte erarbeiten, dass sie dann aber, dass sie schon das Gefühl haben, die Arbeit gemacht zu haben, wenn der Text drin steht. Also ich sage dann manchmal spaßhaft, naja, ihr müsst den Text auch nicht abschreiben oder aufschreiben. Hauptsache, ihr merkt euch das. Und ich glaube, da muss man als Lehrkraft, die ersten 4, 5 Jahre so tradiert, so vor sich hingearbeitet hat, ja, muss man dann selber schauen, wie kann ich davon eigentlich auch Abstand nehmen? Kann ich das ertragen, wenn es nicht mehr schön ist? Und was ist die Alternative zum Schönen?
Ja, aber das klang ja ein bisschen an jetzt schon bei dir. Also einerseits das Aufschreiben als ein Teil des Lernprozesses. Und das stimmt für die einen Lerner in mehr als für die anderen. Also ich musste mir immer alles aufschreiben und ne, ganz viele Spickzettel und dann brauchte ich sie nicht zu benutzen, weil dann wusste ich das. Und die anderen, die lesen das oder die hören das und die behalten das. Also das ist, wäre ein Aspekt. Ich mache das in der Oberstufe manchmal so, um diesen Aspekt, wir wollen das jetzt irgendwo dokumentieren, was wir gemacht haben, zu betonen, sage ich, ihr dürft, wenn wir am Ende oder irgendwo zwischendrin eine Arbeit schreiben, dann dürft ihr das Heft benutzen. Weil wenn ihr euch das da sinnvoll reingeschrieben habt, dann ist es eine Grundlage für bestimmte Aufgaben hinterher zu bearbeiten. Und das, finde ich, hat einen großen Motivationseffekt. Mhm. Kann natürlich Sachen geben, wo ich denke, das sollen sie einfach auswendig wissen, dann wäre der erste Teil ohne Heft. Aber dann so Problemlösungsaufgaben, wo sie dann die Informationen aus ihrem Heft benutzen können. Mhm. Und das finde ich eine wichtige Motivation. Wenn ich einfach nur sage, ihr sollt es da dokumentieren und dann verschwindet es und wird im nächsten Jahr auch nicht nochmal angeguckt, dann ist das eigentlich gar kein Grund.
Ja.
Also das heißt, wir müssten eigentlich als Lehrkräfte sehr klar sein, warum wir das machen. Und wir müssen das gut vermitteln und ja, vielleicht es auch aus unterschiedlichen Gründen machen. Ich glaube, auch in der Oberstufe gibt es richtig schöne Hefte. Und dann gibt es diese Portfolios mit schönen Texten. Und hier habe ich meinen Übteil, wo einfach alles korrigiert und geübt und überarbeitet drin steckt. Oder ich habe eben wirklich so eine Grundlage, die ich dann auch nochmal anwenden kann.
Ich glaube, die Schwierigkeit ist, wenn es zum Standardmedium wird oder zum ausschließlichen Medium. Mit der beginnenden Pubertät schauen auch die SchülerInnen, was gibt es denn noch? Ja, die liebäugeln dann mit staatlichen Schulen und was es da alles Tolles gibt und bei uns nicht gibt. Und warum haben wir keine Lehrbücher und warum sind wir so abhängig von der Lehrkraft? In den Heften steht ja nur das, was ich ihnen gegeben habe. Und ich glaube, da könnten wir mehr hinschauen. Können wir uns von dem Epochenheft ein Stück weit lösen? Auch mal andere Medien einsetzen? Ich bin auch ein großer Fan von Rechenheften, ja, die einfach vorgefertigt sind, die sind wunderbar aufgebaut, dass man das mit einfließen lässt oder auch mal ein Lehrbuch. Es gibt ja auch in Waldorf-pädagogischen Verlagen jetzt Lehrmaterial. Oder zum Beispiel habe ich jetzt in der Geschichtsepoche Rom den Schwerpunkt darauf gelegt, dass sie einen Podcast machen sollten. Und da kamen wunderbare Sachen raus. Ja, also da haben Kinder Dinge gelernt und wiedergegeben, die sich im Heft gar nicht wiedergespiegelt haben. Also einfach mal zur Auflockerung anderes Medium einsetzen, dass auch die Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche mal zu ihrem Erfolgserlebnis kommen. Und ich glaube, da könnten wir uns ein bisschen bewusster mit auseinandersetzen in den pädagogischen Konferenzen und auch die tradierten Medien hinterfragen.
Wobei das Medium ja gar nicht unbedingt dann mit dem Inhalt zusammenhängt. Also ich könnte auch ein tradiertes Epochenheft nehmen und trotzdem den Kindern sagen, jetzt recherchiert ihr mal und findet ja. Dinge nicht, die ich euch vorgebe, sondern die ihr findet. Das mache ich ja in der Oberstufe auch. Also in der Oberstufe sehe ich dann das Problem tatsächlich, dann werden es ja oft Ordner oder Epochenhefte mit eingeklebten Kopien. Und da diese Frage Lehrbuch als Materialsammlung, also Material gedruckt, gibt es ja jetzt für einen Geschichtsunterricht, 7., 8. Klasse, ist auch Waldorfmäßig. Die Lehrbücher haben für mich in der Biologie immer das Problem, dass zuerst das Ergebnis dargestellt wird und dann sozusagen die Beispiele. Also die drehen ja eigentlich unseren Lernprozess um. Das heißt, deshalb benutze ich dann lieber Kopien und suche sie mir auch das Material an verschiedenen Stellen zusammen. Aber genau, aber das eine ist ja der Arbeitsweg und das andere ist die Form der Dokumentation dann. Im Epochenheft, im Ordner. Und da kommt zu dem Schönen ja auch noch diese Frage des Strukturierten. Das erlebe ich dann Mitteloberstufe, dieses strukturierte Denken. Also Überschriften zu haben, Kapiteleinteilung, sinnvolle Ordnung und so weiter. Das ist dann auch noch ein interessanter Aspekt.
Genau, ich glaube, da haben die Waldorf-SchülerInnen auch einen großen Vorteil gegenüber den SchülerInnen an staatlichen Schulen, dass sie aus diesem Freien heraus, was erstmal eine Überforderung sein kann, lernen Sie, sich selber zu strukturieren und zu verstehen, was ist eigentlich inhaltlich eine Struktur und auch die Seitenaufteilung, da wo man in staatlichen Grundschulen einfach vorstrukturierte Sachen bekommt, was auch durchaus mal eine Hilfe sein kann zwischendurch. Natürlich, es hängt nicht vom Medium ab, wie ich methodisch damit umgehe. Aber manchmal hilft es, das Medium zu wechseln, um eine neue Methode einzuführen.
Absolut, ja. Und auch jetzt Bewertung oder Leistungsnachweis. Also ein Podcast wäre dann ja wie so ein Referat oder ich mache manchmal Videos in der Oberstufe. Das ganze Spektrum einfach ein bisschen zu erweitern. Ja, das finde ich auch sehr sinnvoll. Ich hatte jetzt, ich weiß gar nicht genau, ob das in unserem Waldorf Lernt Online-Dialog war, den Franz Glaf gehört, wie der das Epochenheft schaut, auch als Entwicklung von Medienkompetenz. Und da dachte ich jetzt an deine erste Ausbildung. Also dieses grafische Bewusstsein, wie gestalte ich eine Seite? Wie gestalte ich Text und Bild? Bis hin zu einer perfekt gestalteten Jahresarbeit. Also das fand ich sehr ansprechend, aber das bedarf ganz eindeutig der kollegialen Arbeit und des Bewusstseins, dass es darum auch geht bei so einem Epochenheft.
Ja, also die klassischen Epochenhefte sind ja meistens so aufgeteilt. Es gibt einen Text, entsprechend lang, je nach Alter, und es gibt irgendwie eine Illustration dazu, sei es ein richtiges, schönes Bild oder je älter die Kinder, desto reduzierter wird die Zeichnung und endet bei einer Skizze. Und es gibt ja unglaublich viel mehr Möglichkeiten, das einfach visuell anders zu gestalten, ja. Also wenn man sich heute die Printmedien anschaut, was es da alles gibt bei Kinderbüchern, Aufklapp und transparent und mit Scherenschnitt und Faltpapier, Faltkunst und so weiter. Das ist ja eine richtige, ja, das kann man studieren. Und auch ja bis hin zu Comics, ja, die so ein bisschen verpönt noch sind, die aber eine ganz eigene Kunst sind, ne? Die Graphic Novels, die jetzt auch immer stärker werden. Und das erleben die Kinder alles zu Hause, ja. Und dann gibt es in der Schule doch eher die einseitige Art der Heftgestaltung. Und da kann man gerade in der Mittelstufe unglaublich viel noch machen. Und da haben die dann auch Freude dran, ja, das künstlerisch zu gestalten. Also da kann man sich auch inspirieren lassen von jetzt in Geschichte zum Beispiel, von den Büchern, die es so gibt, ja, und das übernehmen. Aber dazu gehört natürlich ein bestimmter Blick. Ich habe das jetzt studiert, ich schüttel das aus dem Ärmel, aber für andere ist das eine riesen Zusatzarbeit. Und das hat jetzt noch nicht mal was mit dem Inhalt zu tun, sondern nur mit der äußeren Form, die man sich da erarbeiten muss.
Ja, das wäre eine kollegiale Arbeit. Also, ja. Meine, man findet bestimmt entweder in der Elternschaft oder im Kollegium Leute mit so einem Hintergrund oder einfach, die haben sich das auch erarbeitet. Und manchmal sind es ja kleine Handgriffe. Aber es bedarf unseres Gefühls, das ist wichtig, denn dafür müssten wir dann auch ein bisschen Zeit aufwenden. Oder Zeit schaffen in unserem Unterricht. Aber ich hatte jetzt gerade so ein paar, während du gesprochen hast, so ein paar Ideen. Auch so ein Mathe-Heft könnte man ja auch mit interessanten Zeichnungen unterstützen. Würde vielleicht auch einen Realitätsbezug herstellen. Ich habe das oft mit Postern gemacht dann auch, wo die Schülerinnen und Schüler so viele Ideen mit Ausklappen und Federn draufkleben und was weiß ich, was die alles hatten. Das macht denen ja auch ganz viel Spaß. Weil es auch so was Individuelles hat dann. Viel mehr als so eine PowerPoint, wo alles so vorgegeben ist. Aber PowerPoint ist natürlich auch okay. Aber einfach diese Vielfalt, was du ja auch gesagt hast. Ich glaube, das ist so wichtig, ne?
Ja, und man kann den SchülerInnen ja auch beibringen, der Inhalt ist eine Sache, ja, was man aufschreibt, wie viel, wie gut man das aufschreibt. Und die andere Form ist die Präsentation, was wir auch im täglichen Leben sehen, ja. Also ich schaue mir auch lieber ein Heft an, was schön gestaltet ist und schaue vielleicht erst im zweiten Moment auf den Inhalt. Und eine Bleiwüste, die ich vor mir habe, sei sie noch so gut, ist unattraktiv. Und da kann man den SchülerInnen auch sagen, ja, pass auf, ihr könnt auch eure Noten, wenn sie denn kommen, verbessern, indem ihr das einfach ansprechend präsentiert. Selbst wenn ihr inhaltlich gar nicht so versiert seid.
Genau, das ist für mich im Fremdsprachenunterricht auch so wichtig. Also zum Beispiel lasse ich irgendwo mal Flyer erstellen zu irgendeinem Thema. Oder wir machen eine Zeitung. Also dass auch Fähigkeiten da reinfließen, die jetzt gar nicht primär mit der Fremdsprachkompetenz zusammenhängen. Um mehr Schülerinnen und Schülern auch die Möglichkeit zu geben, zu zeigen, was sie können. Da sind die Fähigkeiten ja auch ganz verteilt. Aber wir müssen es dann natürlich wertschätzen. Einladen, ja. Raum geben und wertschätzen.
Und ich glaube, wichtig ist die Abwechslung dabei. Also wenn wir jetzt zu Beginn jeder Epoche sagen, ja, also diesmal soll es besonders kreativ und schön sein, dann nutzt sich das. Und man kann auch mal eine Epoche beginnen zu sagen, in dieser Epoche schreibt ihr nur das rein, was ihr wichtig findet. Wobei das ganz schön anspruchsvoll ist. Ich merke das bei meinem Sohn jetzt in der 9. Klasse. Der kann das auch noch nicht so rausfiltern. Was ist denn wichtig?
Ja, genau. Und was ihr wichtig findet oder was die Lehrkraft wichtig findet. Da muss man sich ja vorher einigen, ne? Wie man das Kriterium verstanden hat.
Ja, das ist natürlich auch herrlich in der beginnenden Mittelstufe, wenn die Lehrkraft dann Geschichte erzählt oder aus der Geschichte eine Anekdote erzählt und es dann die Aufgabe gibt, das nachzuerzählen. Das ist ja so ein klassischer Griff. Und dann am nächsten Tag die Texte liest und vorliest, also wie unterschiedlich die Kinder da zuhören und ihren Fokus drauf legen und manche, die unglaublich detailliert eine kleine Situation beschreiben aus der ganzen Geschichte und andere Kinder, die eher den Überblick haben und das in drei Sätzen zusammenfassen. Also das ist auch, und das ist dieser soziale Aspekt an dem Epochenheft, dass die Kinder lernen oder hören oder wahrnehmen, wie unterschiedlich sie sind. Und dass alles seine Qualität hat.
Und deshalb nicht alle den gleichen schönen Text der Lehrerin hübsch abgeschrieben in ihrem Heft haben. Mhm. Ja. Also das heißt, ganz viele verschiedene Aspekte von Ästhetik, von Gestaltungsentwicklung, von Dokumentation lernen, strukturiert darstellen, grafisch unterstützen von Inhalt, Selbstständigkeit. Also es ist eigentlich ein ganz tolles Element.
Ja.
Vielfalt deutlich macht, die da drin steckt.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde das auch nicht missen wollen. Und ich frage mich, wie man ohne das zurechtkommt. Es gibt natürlich auch schwierige Momente in der Handhabe mit diesem Heft, wenn ich zum Beispiel an Elternarbeit denke. Also das Heft ist das Medium, was eine Schnittstelle zwischen Schule und Zuhause ist. Also dieses Heft wandert hin und her und die Eltern schauen zu Hause mal rein und sehen zum Beispiel, oh, das ist aber ein schöner Text und ein schönes Bild und da hast du ja gut mitgearbeitet offensichtlich. Und die Eltern lesen in diesem Text, ja, das und das haben die Kinder also durchgenommen heute. Wenn das einen Portfolio-Charakter hat, sieht es ganz anders aus. Dann sind da irgendwie Notizen, Ausschnitte. Die Eltern wissen also nicht wirklich, was ist da im Unterricht überhaupt passiert, was hat mein Kind gelernt. Also das Heft dient auch, kann auch dienen als Beweis für den Lernfortschritt.
Das ist aber jetzt echt gefährlich, weil das verleitet ja dazu, dass da die guten Texte der Lehrerin drinstehen.
Genau, ja.
Und
das ist auch noch oft sowas, wenn, ne, also jetzt spreche ich mal aus Muttersicht, wenn ich dann so ein Heft von meinem Kind in der Hand habe, dann weiß ich nicht, ist das ein Heft, ein Text, der von der Tafel abgeschrieben wurde? Ist das ein individuell erstellter Text? Ist es ein Text, der in Gruppenarbeit erstellt wurde? Wie ist der zustande gekommen? Also natürlich kann man dann drunter schreiben, selbst gefertigt von Hänschen. Passiert aber nicht immer. Also ich weiß nicht, woher kommt das, was da steht.
Wäre eigentlich im Sinne von Medienkompetenz und heute von dieser immer größeren Bedeutung, wer hat das eigentlich geschrieben, wäre es eigentlich wichtig, dass es drunter steht, ne? Auch ob das KI ist oder selbst gemacht oder
Oder ob man zum Beispiel den Text, der an der Tafel stand, gemeinsam entwickelt hat, ne, aus einem Unterrichtsgespräch heraus und gemeinsam überlegt hat, wie könnten wir das formulieren. Oder ob, was ja auch vorkommt, weil es irgendwie ökonomisch zugehen muss, ob man den Text schon vorformuliert hat als Lehrer. Also auch das ist ja für Eltern interessant zu wissen.
Ja. Oder ob man gemeinsam die Fakten gesammelt hat und dann jede den eigenen Text dazu geschrieben hat.
Und dann gibt es natürlich in der Tradition der Epochenheftführung auch so lustige Blüten. Also ich hatte in der ersten Klasse eine Mutter, die selber auf dieser Schule schon war und dann ihr Erstklass-Epochenheft mitbrachte und dann sagte, dass es bei ihr ja damals anders war und warum es jetzt so sei und dass es sich unterscheiden würde von ihr, bei ihrem Sohn. Also da gibt es irgendwie auch so eine Tradition und man hat eine gewisse Erwartung an das Heft und man müsste das eigentlich auf Elternabenden viel stärker thematisieren.
Ich fände das eher beunruhigend. Also ich hörte kürzlich von einer Kollegin, die dann in dem Heft ihrer Tochter den gleichen Text fand, den sie auch schon in ihrem Heft hatte. Und wenn man sich überlegt, dass da irgendwie 25 Jahre zwischen waren, vermutlich so ungefähr, dann finde ich das eher besorgniserregend. Also jetzt, wenn es konkret die gleichen Texte, die gleichen Geschichten sind. Genau, das wäre ja die Frage an uns selbst. Also nehme ich ein altes Heft als Orientierung, aber verändere ich die Dinge halt auch. Ja, da brauchen wir viel Bewusstsein zu, das glaube ich auch. Jetzt fiel mir noch ein Aspekt ein. Ich habe neulich, also ich habe hier so kartonweise noch Hefte von meinen Kindern. Und als ich über das Thema mir Gedanken gemacht habe, habe ich da reingeschaut und dann von meinem Sohn ein Heft gefunden, wo er deutlich versucht hatte, schön zu schreiben und zu zeichnen und dann mit Rot da rein korrigiert war. Korrigierst du in Epochenheften?
Nein, nicht grundsätzlich. Also in einigen Epochen sammle ich nach einer bestimmten Aufgabe alle Hefte ein und lese dann die Texte durch, alle, und korrigiere mit Bleistift die Orthographie und schreibe unten drunter eine Bemerkung zum Inhalt. Also das mache ich nur punktuell. Ich kenne auch Hefte, wo, sagen wir mal, am Ende der Epoche alles vom Klassenlehrer durchgeschaut wurde, alles korrigiert wurde und mit der Bitte, das bitte zu korrigieren. Da frage ich mich, ob das einen Lerneffekt hat. Also ich vermute mal gleich null, denn für die SchülerInnen ist die Epoche dann abgeschlossen und damit ist das Heft schon im Archiv fast. Und
Mülleimer.
Oder so. Also da muss man das schon sehr gut nachhalten, wenn man wirklich will, dass sie das alles korrigieren. So, das halte ich für sinnlos, aber punktuell bestimmte Texte inhaltlich und formal zu korrigieren, ist natürlich wichtig und zeigt den Kindern auch, meiner Lehrerin ist es wichtig. Und die hat sich das angeschaut und die hat es gewertschätzt.
Aber dann brauchten sie natürlich auch die Chance, das dann noch zu überarbeiten. Ne? Also
Ja.
wenn du ihnen das einmal korrigierst, dass sie das dann auch noch korrigieren können oder noch was dazu schreiben. Also das wäre dann so mehr Work in Progress.
Ja.
Wenn ich jetzt so ein fertiges Produkt habe, nee, das halte ich auch nicht für sinnvoll am Ende einer Epoche. Mache ich auch in den Fremdsprachen nicht. Ich sage manchmal, ich korrigiere einen Text und an dem können sie gucken, welche Fehler sie machen. Weil sie, die Fehler wiederholen sich sowieso, aber ansonsten ist es einfach viel Zeitaufwand mit wenig Effekt.
Ja, also gerade was die Rechtschreibung angeht, halte ich es dann auch für sinnvoller, gezielt in Übstunden Rechtschreibung zu üben mit anderen Methoden und Materialien und es im Heft so zu lassen, wie es ist.
Genau, das ist auch, ich habe das auch als ein bisschen respektlos empfunden. Also das war so ein bisschen gewaltsam, fand ich. Ja. So.
Ja, vor allem mit Rot im Epochenheft, ja. Dann.
Genau.
Ja. Ich habe auch eine Freundin, die immer noch ihre alten Epochenhefte aus ihrer Schulzeit hat und die mir sagte, dass ihr das immer total wichtig war, dass am Ende im Epochenheft eine Rückmeldung vom Lehrer stand. So, das ist ja auch unterschiedlich, ne? Manchen Kindern ist es total egal und dann gibt es Kinder, denen es total wichtig ist, dass da drunter steht, ist das so gut gemacht und an der Stelle besser und ja, um gesehen zu werden. Genau.
Ich glaube, das ist auch ein Prozess, den man miteinander lernen kann, eine Art Feedback. Also dies gesehen werden und vielleicht auch mal eine Frage zu stellen und dann vielleicht auch als Einladung für einen Dialog. Also mich würde ja interessieren, was du damit gemeint hast. Also gerade wenn die in die Oberstufe kommen, stehen da ja manchmal auch wirklich interessante Gedanken, ganz eigene Gedanken drin. Wenn das allerdings nur so ein Fehleranstreichen ist, dann würde mich das auch nicht großartig interessieren hinterher.
Nee, das ist ja auch defizitorientiert.
Eine gute Form zu finden. Ne? Also ich mache das immer als extra Feedbackbogen, wo ich dann einfach differenziert Feedback gebe und Kommentare draufschreibe. Ja.
Ja, ich habe das ab der 7. Klasse auch schon gemacht, einfach auch zur Arbeitserleichterung, dass ich am Ende einer Epoche die Hefte alle ausgelegt habe und dann sollte erstmal jedes Kind selber schauen, die schönste Seite aufschlagen oder was habe ich selber gut gemacht an dem Heft, was hätte ich besser machen können. Und dann im zweiten Schritt hat jeder das Heft eines anderen begutachtet und hat auch auf einem Feedbackbogen geschrieben, ne, formale Kriterien, inhaltliche Bewertungen. Und in einem dritten Schritt habe ich dann das nochmal drauf geschaut. Und das hilft natürlich den Kindern auch, was sind eigentlich Kriterien für gute Arbeit, für Lernen? Also das hat viel mit jetzt viel schon mit Portfolioarbeit zu tun, ne?
Ja,
und da finde ich es auch nochmal spannend. Ich habe mich auch dann im Rahmen dieser Diplomarbeit mit Portfolioarbeit beschäftigt. Und da fehlte mir der Übergang. Also es gibt der Ansatz Portfolio und es gibt den Ansatz Epochenheft. Und wo ist der Übergang? Oder an welcher Stelle ist das Epochenheft ein Portfolioheft? Und da würde ich mir mehr Austausch oder mehr Forschung zu wünschen.
Ja, das kann man ja in ganz vielen kleinen Schritten machen. Also ich habe auch mal eine Weile so dieses richtig Rüdiger Ivan Vollportfolio und habe dann für mich viele Zwischenschritte einfach auch entwickelt. Das ist ja auch nicht ein festes Format, sondern das sind ja so ein paar Ideen. Also von Auswahl, von Selbstständigkeit, von persönlichem Bezug. Aber das wäre spannend, da noch mal genau ein bisschen genauer drauf zu gucken, auf so einen Übergang. Was ich jetzt zu der Corona-Zeit auch hatte, waren elektronische Epochenhefte. Wir haben Padlet an der Schule, ja, weißt du ja. Und genau, die haben dann Padlet erstellt zu einer Epoche und dann das selbst gestaltet. Also die kann man ja unterschiedlich grafisch gestalten. Und das war auch ganz spannend. Also das war freigestellt, ob sie das so machen wollten oder als Papier. Und einige hatten ganz viel Spaß daran, dann auch so eine Form einfach mal auszuprobieren. Jetzt manchmal in der Oberstufe habe ich dann auch Leute, die das auf ein iPad, also dann schreiben. Da habe ich neulich einen interessanten Bericht drüber gehört, wie jemand das mal ausprobiert hat, wie viel eigentlich so hängen bleibt, wenn man das auf ein iPad schreibt oder wenn man das mit der Hand schreibt. Und diesen Aspekt der Ablenkung von all diesen Gestaltungstools im iPad, das, also ist nochmal ganz anderer Bereich. Aber da geht es eben auch wieder darum zu sagen, worum geht es uns eigentlich? Und dann auch mit den Schülerinnen und Schülern zusammen hinzugucken. Was ist eigentlich der Zweck? Worum geht es hier eigentlich? Und welcher Effekt ist denn eigentlich am besten?
Also
Ja.
das Visuelle soll ja, also jetzt aus meiner Profession Kommunikationsdesign herausgesprochen, das Visuelle ist ja eine Unterstützung fürs Inhaltliche. Erstmal. Also wie kann ich einen komplexen Inhalt mit visuellen Mitteln vereinfachen? Durch eine Grafik zum Beispiel. Und da gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten. Das hilft mir als Produzentin einerseits, diesen furchtbar komplexen Inhalt zu verstehen, zu reduzieren aufs Wesentliche. Und es hilft dem Lesenden, das auch zu verstehen, vielleicht sogar ohne den Text. Und dann gibt es natürlich, das wäre dann schon die anspruchsvollere Ebene, dass die Bildsprache etwas anderes erzählt als der Text, also eine zusätzliche Geschichte oder Information enthält. Und das muss nicht jeder lernen, nicht jeder studiert irgendwas Künstlerisches später. Aber ich glaube, es ist in vielen Berufen später total wichtig, nicht nur Texte zu produzieren. Sage ich jetzt mal, oder nicht nur den Inhalt mit Worten zu vermitteln, sondern den Inhalt auf vielfältige Weise zu vermitteln. Und dazu kann auch eine plastizierte Figur aus Ton gehören, um einen Inhalt zu vermitteln.
Du hast jetzt gesagt, es muss nicht jeder lernen. Nee, aber es muss ja auch nicht jeder Mathematikprofessor werden. Aber so ein paar Grundkenntnisse, glaube ich, brauchen wir in unserer heutigen Welt. Also wir sind ja so bildhaft in all unseren sozialen Medien, in all diesem Digitalen, dass es, glaube ich, zur Aufgabe von Schule auch gehört, da ein Grundverständnis zu vermitteln. Also einfach das Grundverständnis, schon wie editiere ich einen Text? Also nur Text. Mit Überschrift und Absätzen. Das ist ja schon eine echte Herausforderung. Und wie kann ich vielleicht durch farbliche Hervorhebung oder sowas das Ganze jetzt noch ansprechender machen? Ich glaube, da dürften unsere Schülerinnen und Schüler so allgemein gesprochen durchaus noch ein bisschen mehr lernen, um sie medienkompetent zu machen.
Ja, und das ist nicht selbstverständlich, obwohl wir davon umgeben sind, medial, das selber zu produzieren. Also jetzt innerkollegial, ne? E-Mails, die nur aus Text ohne Absätzen bestehen, hat man überhaupt keine Lust. Und wenn dann aber Absätze drin sind und Fettungen, Hervorhebungen und so weiter, dann liest man es auch und nimmt es wahr. Und vielleicht nochmal den Aspekt auf das Künstlerische, das Grafische gelegt. Ich finde, also es gab neulich diese Plakate von, ich glaube, es war ein Wettbewerb von Designern. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Und auf den Plakaten waren Bilder, die von einer KI erstellt wurden. Ja. Und da haben die Macher dieses Plakats, haben da drei Stichworte eingegeben. Und aus diesen Stichworten hat dann die KI ein Plakat gestaltet. Und wenn man da genau hinschaute, sah man, wie absurd eigentlich dieses Bild ist. Ja, im ersten Moment sieht es sehr beeindruckend aus, weil viele Farben und Formen. Und wenn man hinschaut, dann denkt man, wie merkwürdig. Ja, und da den SchülerInnen auch ein Bewusstsein für zu schaffen, dass die Augen betrogen werden, ganz oft. Und was ist echt, ja, visuell und was nicht. Und dann ist es wichtig, selber das durchgemacht zu haben, selber gemalt zu haben, selber das erstellt zu haben, um zu merken, wie mühsam das ist Und wie authentisch.
Ja, und wie individuell auch.
Ja.
Deshalb mache ich ja auch in der 11. oder 12. Klasse eine Epoche zum Film. Einfach nicht, weil jeder Filmregisseurin werden soll, sondern einfach mal so ein Gefühl dafür zu kriegen. Welche Schritte sind notwendig? Welche Entscheidung muss ich treffen? Wo kommt das Licht her? Wie ist der Kameraausschnitt? Und so Entscheidungen muss ich im Grafischen ja auch treffen.
Ja.
Überhaupt eine Wertschätzung dafür zu kriegen und eine Urteilsfähigkeit letztendlich auch.
Ja.
Genau, da haben wir bestimmt noch Arbeitsbedarf. Ja. Aber es ist auch ein schöner Bereich für eine Zusammenarbeit mit dem Kunstbereich. Der Franz Glaff sagte das eben auch mit Blick auf die Jahresarbeiten, die ja auch sowas typisch Waldorfmäßiges sind. Wie können wir da eben auch Wert drauf legen, nicht nur den Text zu haben, sondern auch auf diese schöne Gestaltung Wert zu legen? Also auch da ein Arbeitsfeld, ja. Da hatten wir jetzt ganz viele Punkte und Aspekte. Großen Bogen. Hast du noch irgendwas, was du nicht losgeworden bist, aber was dir am Herzen lag oder liegt?
Also ich würde gerne nochmal betonen, diese kollegiale Arbeit damit und dass wir uns bewusster machen, an welcher Stelle wir das Heft wie einsetzen und an welcher Stelle es wir vielleicht auch bewusst nicht einsetzen oder alternative Mittel anbieten. Darüber mehr in Austausch zu kommen, das wäre mir ein Anliegen.
Ja, sowas, was so selbstverständlich ist, immer mal wieder hervorzuholen und neu anzuschauen, zu hinterfragen, weiterzuentwickeln. Wunderbar. Dann danke ich dir ganz herzlich für dieses Gespräch aus deinem was war das? Shared Workspace oder wo sitzt du?
Coworking Space.
Coworking Space, so war das. Ich wünsche dir noch schönen Urlaub, schöne Ferien, viel Erholung.
Dankeschön.
Und dann kommen wir bestimmt wieder mal ins Gespräch zu dem einen oder dem anderen Thema.
Das würde mich freuen. Gerne.
Tschüss. Nun bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen und euch, liebe Zuhörerinnen, fürs Zuhören. Und vielleicht habt ihr die eine oder andere neue Idee gehört oder konntet das Gehörte auch mit eurer eigenen Erfahrung zusammenbringen. Wie immer würde ich mich sehr über Rückmeldungen und Anregungen freuen an waldorflernt@web.de. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.